Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ein Bayer, ein Pfälzer und ein Schwabe wollen eine Party feiern und sie einigen sich darauf, dass jeder was zur Party mitbringt. Jo mei, sagt der Bayer, bring eine deftige Brotzeit mit. Und ich ein paar Flaschen Appleboy, sagt der Pfälzer. Und darauf der Schwabe, und ich bringe meine fünfköpfige Familie mit. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu welcher Kategorie gehört Gott? Gehört er zu den Gebern oder zu den Nehmern? Manche unterstellen ja Gott, dass er mehr nimmt, als er gibt. Dass er von uns immer etwas erwartet, Einsatz und Opfer, aber dass er umgekehrt knausrig ist, wenn wir etwas von ihm wollen, wenn wir etwas erbitten. Gehört er zu den Gebern oder zu den Nehmern? Und gerade auch manchmal haben junge Leute so eine Befürchtung, dass sie mehr verlieren als gewinnen, wenn sie mit dem Glauben ernst machen, wenn sie Jesus nachfolgen. So nach dem Motto, dieser Gott der Bibel, der fordert immer etwas, der will immer was, der stellt viele Regeln auf und der verbietet all das, was Spaß macht. Aber wer mit offenen Augen durch die Welt geht und wer mit wachem Verstand die Bibel liest, der entdeckt einen ganz anderen Gott. Der entdeckt nämlich einen großzügigen, spendablen, freigebigen Gott und dazu heute Morgen drei Gedanken. Erster Gedanke, Gott gibt gerne. Gott gibt gerne. Und es ist eigentlich erstaunlich, dass man über diesen Punkt überhaupt sprechen muss. Den Beweis antreten wollen, dass Gott jemand ist, der gerne gibt, das ist genauso, als müsste man beweisen, dass Elon Musk unglaublich viel Geld hat, dass Johann Lafer gut kochen kann, dass Alexander Zverev gut super Tennis spielt. Das sollte eigentlich so offensichtlich sein, dass sich jede Frage, jede Diskussion erübrigt. Dass Gott ein knausriger Gott ist, das stammt nicht aus der Bibel, sondern da sehen wir auf allen Seiten einen großzügigen, spendablen Gott, der immer wieder gerne gibt, und zwar aus dem Vollen. Der Apostel Paulus fordert uns auf im Epheserbrief, gleich im ersten Kapitel, Vers 6, sagt er, wir sollen Gottes große Güte preisen. Gottes große Güte. Er sagt nicht nur Preis Gottes Güte und schon gar nicht minimal, sondern XXL, großzügig, gerne, spendabel. Und deswegen ist es gut, dass wir Erntedank feiern. Und dass wir uns wieder daran erinnern und erinnern lassen. Und jetzt lassen Sie uns heute Morgen einfach mal so auf die Schnelle ein bisschen zusammentragen. Was schenkt uns Gott denn alles? Rufen Sie einfach raus. Was schenkt uns Gott? Vergebung. Liebe. Unser Leben. Jawohl, Kraft zum Aufstehen. Nahrung. Gemeinschaft. Familie. Seinen Sohn. Ja, jetzt kann man viel weitermachen, ja. Kleidung. Ein Dach über dem Kopf. Medizinische Versorgung. Und so weiter und so fort. Unglaublich vieles. Was Gott uns schenkt und was wir in der Regel oft gar nicht mehr so wahrnehmen, weil es eben so normal, so selbstverständlich geworden ist. Gott gibt gerne. Einer der größten Hits von Louis Armstrong war What a Wonderful World. Was für eine wundervolle Welt. Und da staunt dieser legendäre Jazz-Trompeter und Sänger über die Schönheit dieser Welt. Und dann heißt es übersetzt dann, ich sehe das Grün der Bäume, das Rot der Rosen. Ich sehe, wie sie blühen für mich und dich. Und ich denke mir, was für eine wundervolle Welt. Ich höre Babys schreien, ich sehe sie aufwachsen. Sie werden viel mehr lernen, als ich jemals weiß. Und ich denke mir, was für eine wundervolle Welt. Ja, in der Tat. Wer die Schöpfung anschaut, der kommt in Staunen über den großzügigen Gott. Der lässt nicht nur Äpfel und Birnen und Kirschen wachsen, sondern auch Kiwis und Mangos und Passionsfrüchte. Und wenn sich jemand ein Tier halten will, dann hat er nicht nur die Auswahl zwischen Hund und Katze und Meerschweinchen, sondern wenn er will und Platz hat, kann er auch ein Lama haben oder ein Krokodil oder eine Schlange. Erntedankfeiern ist wichtig, denn es gibt auch vor allem nochmal Grund und Gelegenheit zur Rückschau, dass man auch so ein bisschen drüber nachdenkt, was hat Gott mir in den vergangenen Wochen, Monaten, vielleicht auch ganz zurück bis zum letzten Jahr im Erntedank, was hat er mir denn alles gegeben? Wie war das mit dem Einkommen und Auskommen? Wie viele äußere materielle Dinge hat er uns geschenkt? Was ist uns gelungen? Welche guten Ideen sind Wirklichkeit geworden? Gott sei Dank. Vielleicht durfte jemand eine schwere Erkrankung überstehen. Gott sei Dank. Mancher von uns mag sich wundern, wie habe ich eigentlich die Kraft überhaupt bekommen, diese schwierigen Aufgabensituationen zu bewältigen. Gott sei Dank. Man hat durchgehalten. Und vielleicht auch in einem Leben, in irgendeiner Stelle ist irgendwo so ein Knoten geplatzt und eine Situation hat sich gelöst. Gott sei Dank. Aber Gott schenkt uns noch mehr, wir haben es ja auch schon gesagt, Nahrung für die Seele, was unser innerer Mensch braucht, Vergebung der Schuld, Annahme als Kind Gottes, ewiges Leben, Heiliger Geist und damit geistliche Gaben, aber eben auch die äußeren Rahmenbedingungen, dass wir so wie heute Morgen hier ganz frei, ungezwungen, aber auch unbehelligt uns zu einem Gottesdienst versammeln können. Viele Christen in der Welt, für die wäre das der absolute Traum. Und das Wichtigste ist, Gott gibt diese Geschenke gerne. Er gibt sie aus freien Stücken. Er ist nicht verpflichtet, so wie wir Menschen uns manchmal so verpflichtet fühlen, ja. Da hat uns der Onkel zum Geburtstag eine Flasche Wein geschenkt und dann erhält er eben dann zum Geburtstag eine Flasche Sekt. So läuft es bei Gott nicht. Er gibt gerne. Und das ist das Erste. Gott ist spendabel, Gott gibt gerne. Und das Zweite, Gott gibt kontinuierlich, andauernd, dauerhaft. Gott gibt kontinuierlich. Das heißt, das geht nicht irgendwann zu Ende. In dem Buch der Klagelieder, Kapitel 3, Vers 23, heißt es, die Güte Gottes ist jeden Morgen neu. Jeden Morgen, wenn wir aufstehen, ist die Güte wieder neu. Wie am ersten Tag, wie am ersten Schöpfungstag, immer wieder neu. Gottes Freundlichkeit ist eben nicht wie unsere menschliche Freundlichkeit. Ja, da ist es ja so, man ist mal freundlich, aber wenn der andere mir komisch und blöd kommt, dann ist mit der Freundlichkeit schnell vorbei. Gottes Großzügigkeit bleibt. Sie bleibt, sie bleibt, sie bleibt, sogar dann, wenn wir ihn enttäuschen, wenn wir untreu sind, wenn wir versagen, wenn wir schuldig werden. Und wenn Sie morgen früh aufwachen, dann wird genauso viel Großzügigkeit auf Sie warten wie gestern Morgen. Und das wird so weitergehen, bis zum letzten Tag unseres Lebens oder bis zur Wiederkunft von Jesus. Die Großzügigkeit Gottes wird Tag für Tag da sein und uns Menschen überwältigen. Im letzten Vers des Liedes Amazing Grace heißt es, wenn wir dort 10.000 Jahre sind, hell leuchtend wie die Sonne, dann bleiben uns nicht weniger Tage, um Gott Loblieder zu singen, als an dem Tag, an dem wir begonnen haben. Das Leben in dieser Welt, das hat ja einen bitteren Wermutstropfen, nämlich, dass nichts ewig hält und auch nichts ewig dauert. Das sind die Dinge, kaum dass es anfängt, ist es schon wieder vorbei. Eine Braut, die träumt monatelang vom Hochzeitstag und ruckzuck ist dieser Tag vergangen und es ist schon wieder vorbei. Die Eltern freuen sich, wenn sie dem Kind ein Geburtstagsgeschenk überreichen und die Kinderaugen glänzen und sind begeistert. Aber nach ein paar Stunden ist die Begeisterung am Spielzeug schon wieder verflogen. Die Großeltern, die fiebern wochenlang dem Tag entgegen, wo endlich der Enkel kommt aus dem Ausland. Und auf einmal stehen sie schon wieder am Bahnhof und sagen Adieu, tschüss. Das ist es in unserer Welt. Nichts dauert ewig, nichts hält ewig. Aber bei Gottes Großzügigkeit ist es ganz anders. 10.000 Jahre nach Beginn der Feierlichkeiten werden wir immer noch nicht annähernd am Ende angekommen sein. Gottes Großzügigkeit wird eine Ewigkeit lang anhalten. Gott gibt kontinuierlich, Gott gibt dauerhaft. Gott gibt gerne und Gott gibt dauerhaft. Und jetzt kommt das Dritte. Gottes Großzügigkeit macht uns selbst großzügig. Gottes Großzügigkeit macht uns selbst großzügig. Und wenn wir so beschenkt werden, so großzügig, so überfließend beschenkt werden, dann erwartet man ja eigentlich, dass das positive Auswirkungen hat. Dass auch das mit uns was macht, dass es auch uns weitherzig und großzügig macht. Und in der Tat, das ist für viele auch bei uns ganz selbstverständlich. Und ich bin immer wieder erstaunt. Ich bin immer wieder total erstaunt und total dankbar, wie viele auch hier in der Gemeinde treu und sehr großzügig die Arbeit hier in der Gemeinde unterstützen. Wenn ihr einfach nur dran denkt, wurde ja neulich auch in den Ferien gesagt, Paul Rehberg ist 25 Jahre bei uns als Diakon. Immer durch Spenden. Und es hat nie Geld gefehlt. 25 Jahre. Viele sind gestorben, die am Anfang bezahlt haben, aber da kamen neue. So ein Beispiel, und so könnte man dann vielen anderen Beispielen weitermachen. Ich bin immer wieder total erstaunt, wie das bei vielen so selbstverständlich ist. Und das sind, denke ich, dann Menschen, die haben ein Geheimnis entdeckt. Ein Geheimnis entdeckt, dass nämlich echte Freude, tiefe Freude, dass wir die dann bekommen, wenn wir unsere Hände öffnen und wenn wir Großzügigkeit lernen. Und im Lukas-Evangelium im 19. Kapitel wird von so einer fundamentalen Veränderung im Leben eines Menschen berichtet. Ihr kennt alle die Geschichte. Die Geschichte von einem raffgierigen Mann, der total verändert wurde durch Jesus, nämlich der Zachäus. Zachäus, der hatte unter allen Raffgierigen einen entscheidenden Vorteil, dass er nämlich damals Zolleinnehmer war und nicht nur normaler, sondern eigentlich ein Boss, der Chef. Und das heißt, er hatte im Römischen Reich einen riesigen Vorteil, denn er konnte quasi mit Genehmigung des römischen Imperiums konnte er den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen. Das heißt, er konnte Zölle festlegen, ein Stück weit so, wie ihm das gepasst hat. Und da hat er natürlich nicht unten angefangen im Level, sondern natürlich eher weiter oben. Da hat er einfach das festgesetzte Zoll eingenommen, hat noch ein paar Prozent draufgeschlagen für sich selber, für die eigene Tasche. Und so ist dieser Mann richtig, richtig reich geworden. Und dann erlebt dieser Mann, der sich so geklammert hat ans Geld, eine radikale Veränderung in dem Tag, an dem Jesus zu ihm kommt und ihm begegnet. Bis dahin haben die Hände alles ängstlich geklammert. Aber am Ende des Abends ändert sich was. Da öffnet sich dieser Klammergriff und er wird ein ganz anderer Mensch. Und noch bevor Zachäus die Serviette hebt, um sich den letzten Krümel des Essens da vom Mund zu wischen, sagt er, ich werde mit der Hälfte meines großen Vermögens eine Armenstiftung gründen. Und da kann man sich fragen, was hat bei Zachäus das Herz geöffnet? Was hat den Verstand geöffnet und schließlich seine Hände und seinen Geldbeutel? Wir kennen ja nicht den kompletten Gesprächsverlauf dort zwischen Jesus und diesem Mann, aber ich könnte mir vorstellen, dass Jesus vielleicht Folgendes gesagt hat. Du Zachäus, dein Herz, deine Hände klammern sich an die falschen Dinge. Dein Herz ist dafür da, Gott zu lieben, andere Menschen zu lieben. Und deine Hände sind da, um Liebe zu geben und zu empfangen. Aber du bist besessen, Geld zu scheffeln. Und das wird die Sehnsucht deines Herzens nie stillen können. Und dann hat Jesus ihm das kostbarste Geschenk gemacht, nachdem sich der Zachäus immer gesehnt hat. Aber wo er gemerkt hat, auch nicht für noch so viel Geld in dieser Welt bekomme ich dieses Geschenk, nämlich Gemeinschaft und vor allem Gemeinschaft mit Gott. Gemeinschaft mit Gott, dass ich ein Kind Gottes werden darf, dass ich eine vertrauensvolle Beziehung haben darf zu dem Vater im Himmel. Und als Zachäus diese Liebe von Jesus erfährt, diese Großzügigkeit von Jesus erfährt, der schmilzt dieser harte Panzer um sein Herz, dann lockern sich seine Hände und dann geht Jesus zum zweiten Schritt über. Der öffnet die Hände des Zachäus weiter, indem er nämlich zunächst seinen Verstand weitet. Vielleicht fordert er ihn auf zu einer Zwischenbilanz. Zachäus, merkst du nicht, dass das ganze materielle Zeug, das du anhäufst, nicht halten wird, was es verspricht? Und selbst wenn du dir mehr davon sicherst, als du je zu träumen gewagt hast, es wird in deiner Seele immer ein Loch bleiben und du wirst nie zufrieden sein. Und jetzt bemühen wir nochmal die Fantasie für die weitere Unterhaltung. Nehmen wir an, Zachäus, du wünschst dir nichts sehnlicher als ein Kamel. Du liegst nachts wach, du denkst darüber nach, wie viel angenehmer wäre doch das Leben, wie viel leichter könntest du von Dorf zu Dorf, von Zollstation zu Zollstation kommen, wenn du nur ein Kamel hättest. Ja, besser wäre natürlich ein Rennkamel. Und eines Tages hast du so viel Geld, um dir dieses Kamel zu kaufen. Und dann geht nicht eine Woche rum und dann ertappst du dich schon wieder bei dem Gedanken, du liegst wach und du denkst darüber nach, ach, eigentlich sollte ich mir jetzt aber auch noch einen neuen Mantel kaufen, der von der Farbe her besser zum Sattelzeug des Kamels passt. Dann wäre das Ganze aus einem Guss und sieht nicht aus wie so ein Flickzeug. Der Mantel muss her. Also quetschst du aus diesem Händler hier und aus jener Familie dort noch ein bisschen mehr heraus, bis du das Geld hast. Und du kannst dir das endlich kaufen. Bist du jetzt wunschlos glücklich? Nein. Statt dass du Richtung Himmel schaust und sagst, Gott, ich danke dir und Gott, hilf mir, das Geld so zu verwalten, dass es mich nicht tyrannisiert, denkst du darüber nach, wie viel schöner wäre es doch, wenn das Haus noch ein bisschen größer wäre und vor allem, wenn ich da noch so einen größeren Stall, so eine Garage hätte für das Kamel. Nein, besser gleich für 2, 3 Kamele. Und dann wird genau das Richtige angeboten und dann machst du Schulden, die sind so hoch, dass du im nächsten Jahr unter Druck stehst. Du musst jetzt noch mehr einnehmen, also arbeitest du härter, du nimmst noch weniger Rücksicht, denn alles hat seinen Preis. Und innerlich jammerst du darüber, wie viel du auf dich nehmen musst, um vorwärts zu kommen. Aber du willst es nicht anders und so dreht sich diese Überforderungsspirale immer schneller, immer schneller. Und Zachäus, ich sag dir, das hat nichts mehr mit gesundem Arbeitseifer zu tun. Deine Ehe leidet darunter. Deine Kinder leiden darunter. Die Beziehung zu Gott wird in Mitleidenschaft gezogen und dein Charakter wird geschädigt. Versteh mich nicht falsch. Gott missgönnt dir dein Kamel und deinen Mantel nicht. Aber wenn dein Leben beherrscht wird vom Geld und dein Herz hängst an den Kontoauszug, dann wirst du von Kontoauszug zu Kontoauszug unzufriedener. Und allmählich erfasst dieser Zachäus mit Herz und Verstand, wie viel tiefe göttliche Weisheit hinter den Worten von Jesus steht. Und dann wird irgendwann bei diesem Zachäus ein Schalter umgelegt. Und dann bekommt er auf neue Gedanken, auf neue Ideen, dann macht er neue Pläne. Statt wach zu liegen nachts, um neue Möglichkeiten auszudenken, wie kann ich noch mehr Geld erwirtschaften, gelobt er die Möglichkeiten, was kann ich mit meinem Geld eigentlich anfangen, investieren, nachhaltig. Und dann sagt er, ich werde 50% von dem, was ich verdiene, den Armen geben. Und dann sagt er, und alle, die ich beschissen habe, betrogen habe, denen gebe ich es 4-fach so viel zurück. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, was ist mit unseren Herzen und Händen? Gleichen sie eher dem Zachäus vor der Begegnung mit Jesus oder nach der Begegnung mit Jesus? Aber jetzt bitte nicht unter Druck setzen. Fangen Sie nicht an, gezwungenermaßen die Hand zu öffnen. Wenn Gott die Hände verändern will, dann fängt er im Kopf und im Herz an. Und das heißt, er möchte zunächst einmal, dass wir in Staunen versetzt werden über die Großzügigkeit Gottes, über seine große Güte. Und deswegen gebe ich Ihnen eine Hausaufgabe mit, und die ist jetzt verpflichtend. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es kontrollieren kann, aber eine kleine Hausaufgabe. Probieren Sie mal in der nächsten Woche, jeden Abend vorm Schlafengehen, denken Sie, fragen Sie sich abends, für welche drei Dinge danke ich Gott, die ich heute erlebt habe? Jeden Abend, für welche drei Dinge bin ich heute Gott dankbar? Und dann sagen Sie Gott, Gott, ich danke dir da dafür. Immer wenn wir uns in dieser Jahreszeit an den Farben des Herbstes erfreuen, wenn wir ein gutes Essen genießen, wenn wir von Herzen lachen, wenn wir dankbar sind über Beziehungen zu anderen Menschen, dann müssen wir ja nicht lange raten, von wem diese Geschenke kommen. Denn unser Gott ist ein gebender Gott, ein spendabler Gott. Und dieser Gott der Bibel ist sogar ein Gott, der alles gegeben hat für uns, nämlich seinen eigenen Sohn Jesus Christus. Und er gibt kontinuierlich, immer weiter, dauerhaft. Er wird sich nie ändern, er wird nie aufhören. Und da muss man doch sagen, ist das nicht wonderful? Und alle reich beschenkten Kinder Gottes sagen Amen.